Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Betty.
Heute wollen wir über Schneeberge in der Wüste sprechen. Und eigentlich habe ich jetzt, glaube ich, schon zu viel geteasert. In dem Moment, wo ich sage Schneeberge und Wüste, wissen wahrscheinlich ganz viele, wo wir euch mit hinnehmen wollen. Aber wir wollen tatsächlich an einen Ort gehen, an dem es super heiß ist und Schneeflüge trotzdem zum Alltag gehören.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob so viele diesen Park kennen. Es ist der White Sands National Park in New Mexico.
Genau. Der bis vor kurzem sogar nur National Monument war und ich glaube erst unter Trump zum Nationalpark ausgerufen wurde. Also einer der jüngsten Nationalparks, die wir in den USA haben, auch wenn es den als National Monument schon wirklich sehr, sehr lange gibt. Aber ja, es soll in die Wüste New Mexicos gehen.
Und zwar, also ich habe mir diesen Park ja letztes Jahr auch anschauen dürfen.
Ja.
Er liegt, wenn ich das mal so ausdrücken darf, auf dem Weg
am Arsch der Welt.
Also, ja. Naja, man muss es schon wollen.
Ne?
Ja, genau, man muss es schon wollen.
Ja.
Also ich wollte es.
Ja.
Und wir sind mit dem Wohnmobil damals von Tucson über Tombstone.
Ja.
Nach Alamo Gordo
gefahren. Alamo Gordo, ja.
Genau, und das ist ja dann der Ort, der ungefähr ja, 20, 30
Licht,
Minuten
richtig,
genau,
ja.
entfernt ist vom
ja.
White Sands National
ja.
Park. Und unser nächstes Ziel war dann Santa Fe, also so auf der Route.
Ja. Aber es ging sogar noch weiter dann, ja, okay.
Mhm.
Ja, spannend.
Also nicht am selben Tag.
Nein, das ist, ja. Und tatsächlich, dieser Park ist ja, also vieles macht den Park besonders, sage ich mal. Und ich finde ihn auch wirklich ganz, ganz spannend. Er ist irgendwie, wenn man so an die normalen oder an die anderen Nationalparks denkt, wie was weiß ich, Zion oder Grand Canyon oder sowas, finde ich, wirkt er auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen unspektakulär. Aber wenn man mal genauer hinguckt, finde ich, ist es schon eine sehr, sehr, also es ist einfach nicht nur eine große Wüste, sondern es hat ganz viel kleine Besonderheiten. Was viele zum Beispiel nicht wissen, ist, dass es gar kein Sand ist, der da liegt. Im White Sands, auch wenn es White Sands heißt, sondern ja eigentlich so eine Art Gips, der da aufgehäuft wurde. Das wird aus dem See irgendwie abgetrocknet und ausgespült und dann wird das über die Luft quasi aufgenommen und dann setzt sich das da irgendwann wieder ab und deswegen bewegt sich das auch immer so ein bisschen, wie die Wanderdüne auf Sylt sozusagen. Und das hat unter anderem zum Vorteil, dass der Sand, nenne ich ihn mal, der eben kein Sand ist, gar nicht so heiß wird im Sommer. Also wenn du sonst so an Strände denkst und da ballert irgendwie mit über 40 Grad die Sonne drauf, kann ja kein Mensch da barfuß rüberlaufen. Das hast du beim White Sands tatsächlich nicht. Verglichen damit ist der Untergrund relativ kühl.
Das stimmt. Ich habe auch gedacht im ersten Moment, als wir dort angekommen sind, ich komme in ein Schneefeld. Also es war
richtig,
so
ja.
weiß.
Ja.
Und auch so richtig aufgetürmt. Also es
genau.
führt ja auch eine Straße durch den White Sands National
ja.
Park. Und links und rechts davon ist der Schnee, Sand,
ja, genau.
Gips
ja.
Richtig aufgetürmt.
Ja, das dadurch, dass das
spannend.
Eben Gips ist, das ist halt eben auch leichter, ne? Deswegen bewegt sich das wirklich. Also der Park sieht dann auch irgendwie immer anders aus, weil der Wind die Sanddünen oder die Schneedünen, die Gipsdünen dann anders auftürmt. Und das mit den Schneeflügen ist ja tatsächlich auch kein Witz, ne? Dieser Dune Drive, der da durch den Park führt, der muss halt regelmäßig geräumt werden. Und dann siehst du die Schneeflüge da längs preschen und siehst das so rechts und links irgendwie hochspritzen und denkst wirklich, das sieht aus wie irgendwo, was weiß ich, in Alaska oder so.
Ja.
In Wirklichkeit machst du dann die Klimaanlage aus, das Auto auf und stellst fest, okay, hier sind irgendwie 49 Grad.
Ne? Ja, ist ja. echt verrückt. Also ich bin ja. tatsächlich auch nicht barfuß da drauf rumspaziert, hätte ich mal machen sollen.
Nee, es ist immer noch warm, aber es ist eben kein Vergleich zum heißen Sand. Ne? Das ist
ja.
einfach, merkt man das. Ist, ja. Man kann das auch nutzen, um da irgendwie auf so Schalen oder so improvisierten Schlitten
Stimmt.
die Dünen runterzurutschen, Dune Sledding oder sowas
ja.
nennt sich das denn. Ja.
Habe ich nicht gemacht.
Nee.
Ich habe mich vor allen Dingen auch gewundert. Also ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das so gut ist für die Natur. Also heutzutage würde man ja immer sagen, oh, bloß nicht über den Sand laufen
ja.
oder so, weil man ja damit auch was zerstört oder
ja,
ja was verändert. Aber das wird da gar nicht so gesehen. Also man kann halt wirklich offiziell auch querfeldein mehr oder weniger laufen.
Ja.
Man kann eben runterrutschen, wenn man möchte.
Ja.
Man kann alles machen.
Diese Gipsoberfläche hat halt kein, wie würde man sonst sagen, so Soil Crust oder sowas. Hat eben keine mikrobielle Oberfläche, in der irgendwie viel wohnt oder viel lebt. Es gibt zwar, finde ich, und das sind ja auch immer diese Fotos, die man kennt, ne, diese weißen Berge mit so grünen Yuccas, die da so hervorstechen oder so. Davon gibt es logischerweise ein paar Pflanzen, trotzdem ja, diesem harschen Klima. Aber es ist doch eben überschaubar, würde ich sagen.
Das stimmt. Ich war im Mai da. Das fand ich dann natürlich ganz toll, weil schön, die Kakteen da auch geblüht haben.
Das ist bestimmt traumhaft.
Das war richtig schön, ja. Kann ich nur empfehlen. Also wenn man in die Region fährt, gerne eher so im Frühling, also April, Mai.
Ich war zwar auch im Mai da, aber da waren die Blüten schon alle verdörrt von den Kakteen.
Ja,
also
ich war ein bisschen
später Mai, genau. Also vielleicht war es das Jahr, wo ich da war, auch irgendwie ein bisschen verschoben, aber da die meisten, ab und zu hast du noch mal eine gesehen, aber es ist nicht so, dass die alle in voller Blüte waren. Und das auch mit den Yuccas, finde ich, sieht ja wunderschön aus, wenn die blühen. Ne?
Das stimmt.
Der Park ist umgeben von militärischem Gebiet, von einem Testgelände für Raketen und alle möglichen anderen Sachen. Und so kann es immer mal sein, dass man gar nicht in den Park kommt oder bestimmte Teile des Parks einfach gesperrt sind, wenn irgendwelche Tests stattfinden oder so. War das auch so, als du da warst, oder konntest du ganz normal rein und raus?
Ich konnte ganz normal rein und raus fahren.
Ja.
Also das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ich wusste das, dass diese Teststrecke oder dieses Testgebiet dort ist, aber nee, habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ja. 8.500 Quadratkilometer ist das Testgelände groß insgesamt. Ist die größte militärische Einrichtung in den USA. Ist also unvorstellbare Menge an Land, die dort quasi zu Testzwecken genutzt wird. Und auf der Seite vom National Park Service, also vom National Park, White Sands National Park, stehen tatsächlich auch die Sperrungen. Wenn Sie wissen, wann das ist, wird das da angekündigt. Und tatsächlich, an dem einen Tag, als ich da war, wurde die Straße auch gesperrt. Da konnten wir nicht weiterfahren. Und am nächsten Tag war dann alles wieder gut. Und das, also wenn die das vorher wissen, der National Park Service, dann schreiben die das auch vorher auf ihre Seite und sagen, hier, Achtung, dann und dann ist gesperrt oder sind die und die Bereiche gesperrt oder sowas.
Ja, das ist ganz gut. Und man darf ja auch nicht, ich sage jetzt mal, gut, man darf übernachten, glaube ich, ne? Warst du da?
Ja.
Also,
nicht im Park. Im Park habe ich nicht übernachtet. Ne?
Ah, okay. Weil ich ja auch nicht. Also wir waren ja mit dem Wohnmobil dort und wir standen auf einem KOA-Campground in Alamogordo.
Ja.
Aber es gibt, glaube ich, schon die Möglichkeit, dass man einen ganz primitiven Campingplatz nutzen kann.
Genau.
Nach dem Motto First Come, First Surf kann man also auch nicht vorbuchen.
Ja.
Und dann hat man eben die Möglichkeit, dort zu übernachten. Du brauchst halt eben so ein Permit dafür.
Genau, genau, ja.
Ansonsten musst du nämlich rausfahren. Bis, glaube ich, eine Stunde nach Sonnenuntergang oder so war das.
Ja.
Ne? Also du kannst also tatsächlich noch schöne Fotos machen vom Sonnenuntergang in den Dünen, aber dann musst du auch los.
Ja, richtig.
Und das ist überhaupt auch so etwas, man darf sich da auch nicht verschätzen. Also man verliert sich in dieser Landschaft auch gut und gerne, wenn du da als Besucher reinfährst. So ist mir das auf jeden Fall gegangen. Also eigentlich gibt es ja mehr oder weniger so einen Loop, den du dann fährst, eben diesen Dunes Drive. Aber du gehst dann halt ja auch mal abseits. Du stellst dein Auto oder deinen Camper dann an die Seite und läufst dann über die Dünen. Da bin ich ja immer so ein kleiner Schisser, weil ich möchte mich natürlich auch nicht da verlaufen. Das sieht ja alles auch ähnlich aus.
Richtig. Es sieht sehr ähnlich aus. Die Orientierung ist total schwer. Und gerade wenn die Dünen dann ein bisschen höher sind, dann, und du unbedingt nicht die Straße die ganze Zeit siehst, dann geht das so schnell, drehst dich zweimal im Kreis und weißt am Ende so ein bisschen wie eine blinde Kuh gar nicht mehr, wo jetzt vorne und wo hinten ist. Und da hilft natürlich irgendwie ein GPS oder ein Kompass, selbst ein Kompass irgendwie extrem weiter, dass du weißt, ich gehe erst in Richtung Westen, zurück gehe ich in Richtung Osten, dann komme ich irgendwann automatisch an die Straße oder so. Und das habe ich tatsächlich auch immer gemacht, einfach wenn ich, gerade wenn ich dann irgendwo hinkniest, Fotos machst, ne, dann denkst, oh, hier ist nochmal was und dann legst dich da nochmal auf den Boden, um das irgendwie von unten zu fotografieren, diese Yucca oder was weiß ich nicht was in dem Weißen, dann stehst du auf und denkst, woher bin ich jetzt eigentlich gekommen?
Das wäre ja was für mich.
Und deswegen habe ich tatsächlich eigentlich immer einen Kompass dabei, wenn ich wandere, auch wenn das nur so Pipifax-Wanderungen sind, weil das sind ja nicht unbedingt viele Kilometer, die man da läuft. Aber es ist tatsächlich, man unterschätzt das, wie schnell das geht. Ne? Das ist so ein bisschen wie in so einem Spiegelkabinett oder so. Ne? Das sieht alles so ähnlich aus und du hast keine Idee mehr, von wo du gekommen bist.
Ja, so ist es.
Wenn da ein bisschen Wind ist, sind deine Fußspuren halt auch ratzfatz zugeweht.
Blöd.
Ja.
Und gibt es da, ich bin ja nicht so die Wanderin wie du, gibt es da bestimmte Trails, die man laufen kann?
Ja, es gibt ein paar, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist der Park schlechthin für Wanderer. Also ich glaube, der lebt tatsächlich dadurch, wie du schon gesagt hast, dass du irgendwie abseits einfach mal ein bisschen rumläufst und dir Sachen anguckst. Es gibt insgesamt 5 Wanderwege, die sind alle über diesen Dune Drive erreichbar. Und da gibt es Haltemöglichkeiten, Parkbuchten und so weiter. Aber ist jetzt auch nicht so, dass die am Ende so viel anders wären als die Sachen, die du einfach so erleben kannst, wenn du einfach hältst und losläufst.
Ja, gut, das stimmt. Ich denke mir immer, wenn man in so einem Park ist, also mir geht's immer so, dass ich immer denke, ich verpasse was, wenn ich nicht auch noch mal in die nächste Kurve gefahren bin und da noch mal ausgestiegen bin und auf die Düne gehe in dem Falle und von dort aus noch mal schaue, wie denn der Ausblick in eine andere Richtung ist.
Ist so ein bisschen, ich sag scherzhaft, wie am Grand Canyon, am South Rim, wenn die Leute dann kommen und die ersten 5, 6 Haltepunkte anfahren und irgendwann merkt man, die weiter hinten kommen, die werden doch eher mal ausgelassen, weil die Leute sagen, okay, ich hab's verstanden. Ja. Groß, beeindruckend, aber irgendwie doch sehr ähnlich. Ich bin da tatsächlich gar nicht so sehr von der FOMO getrieben, wie es so schön heißt, sondern ich denke mir dann auch, hier schön, hier gehe ich mal ein bisschen rum und wenn ich dann zufrieden bin, gehe ich ins Auto und gehe wieder zurück oder fahre wieder zurück oder denke, oh, wenn es hier anders aussieht, versuche ich es nochmal oder wenn ich irgendwas Bestimmtes sehe, was mich anspricht, aber tatsächlich ist ja die Landschaft durch den Park hinweg relativ ähnlich.
Das ist richtig. Da muss ich dir recht geben, ja.
Anders als jetzt, ne? Wenn ist das jetzt ja irgendwie ein Berg wäre oder so. Also. Es ist auch ziemlich warm, ja. Genau.
Wobei ich bei der Recherche jetzt auch noch mal geschaut hatte, es gibt ja tatsächlich sogar Schnee, ne? Also es kann passieren, dass es schneit in dem Park. Ja. Das fand ich total verrückt. Hätte ich nicht mit gerechnet.
Das ist ja tatsächlich so in diesen Hochwüsten, dass es einfach passieren kann, dass es wirklich sehr, sehr kalt wird im Winter. Und wenn dann durch Zufall mal ein bisschen Niederschlag um die Ecke kommt, dann fällt der auch mal als Schnee.
Verrückt.
Ja.
Schnee in der Wüste.
Richtig, ja.
Das ist und wie mag das dann aussehen? Ich meine, wenn der
auf dem Weißen, Sand, ne? Ja.
Ist ernsthaft. Das
ist gar nicht so spektakulär, dann ist er eh schon weiß, ne?
Aber, ja, gut. Ja. Aber irgendwie dann auch speziell.
Genau, ja. die Leute um White Sands herum oder die Behörden, die das zu verantworten haben, haben in den 70er Jahren so eine Art, ich sag mal, Australien-Moment gehabt. Mhm. Sie haben 95 Oryx-Antilopen ausgesetzt, auf der Missile Range eigentlich, also in einem umliegenden Gebiet. Und die haben dort, die gehören da halt eigentlich nicht hin, ne? Deswegen sage ich der Australien-Moment. Und was passiert ist, dass sie sich einfach wie die Kaninchen vermehrt haben und ohne natürliche Feinde dort dazu geführt hat, dass die in den Park auch immer reingerannt sind und angefangen haben, die Vegetation im Park abzufressen und so.
Oh.
Und das.
Das bisschen, was da ist.
Das bisschen, was da ist. Das fand man dann auch irgendwie gar nicht so gut. Ja. Was da am Ende dazu geführt hat, dass Build That Wall, würde ich jetzt gerne skandieren, dass ein ganz, ganz langer Zaun, 108 Kilometer langer Zaun gebaut wurde, 1996, um zu verhindern, dass diese ganzen Antilopen aus dem Testgebiet in den Nationalpark reinlaufen oder in das National Monument.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch nichts gesehen.
Nee, genau. Es ist halt auch wirklich am Rande, ne? Also tatsächlich. Ja. diese als Grenzzaun sozusagen, weil der National Park Service gesagt hat, die negativen Effekte auf das Ökosystem hier im Park sind einfach zu groß. Wir verstehen, dass ihr diese Viecher da haben wolltet, aber so geht es nicht weiter.
Verrückt.
Ja. Also es gibt weit über 2000 mittlerweile davon, die da eben umherstreuen und bestimmt grundsätzlich gut in die Wüste passen als Oryx-Antilopen, aber eben nicht so wirklich heimisch sind in New Mexico.
Verrückt.
Ja.
Also ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, ich habe nur ein paar Insekten gesehen.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwelche Echsen gesehen habe, so kleine.
Na, je nachdem, wie die Tageszeit ist, ist denen ja, das dann auch, also eben. Sie mögen es ja gerne warm, aber eben auch nicht heiß, ne? Es ist nee. So das Zwischending.
Ich glaube, ich habe nur Spuren gesehen, das ja. war's.
Genau,
ich
bestimmt.
Ich habe Spuren gesehen.
Ja, ja. Ja. Und man hat dann erst, bevor man den Zaun gebaut hat, hat man erst versucht, die durch Bejagung irgendwie, dass man das geöffnet hat, das Testgelände irgendwie zu bestimmten Zeiten und gesagt hat, hier, ihr verrückten Amerikaner, kommt und schießt, was ihr schießen wollt. Hat aber alles nicht gereicht, weil die immer noch sich mehr vermehrt haben, als sie gejagt werden konnten.
Verrückt.
Und dann kam der Zaun, ja. Und jetzt kann es immer noch mal sein, dass man ab und zu mal so eine Antilope dort sieht im Park, es ist aber nicht mehr wahrscheinlich. Vorher, vor 96, war es tatsächlich so, dass das gang und gäbe war, auch mal diese Viecher dort zu sehen.
Witzig.
Ja. Ich sage ja, es ist Australien, ne? Tier, das ist ja nicht heimisch, wir setzen es hier mal aus und gucken, was passiert. Es kann nur gut werden, ja.
So ist es.
Ja.
Und du hast gesagt, du hast auch nicht im Park übernachtet.
Genau. In Alamogordo.
Auch in Alamogordo, ja.
Ja,
ja. Ja, okay.
Es geht, glaube ich, auch den meisten so, die jetzt, zumindest die nicht campen, würde ich sagen, die würden wahrscheinlich eh da schlafen.
Ist ja, das stimmt. Also der Ort selber ist jetzt nicht so interessant, muss man ja auch ehrlich sagen.
Genau.
Da geht es halt wirklich nur um den Nationalpark. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da etwas gesehen habe, was mich jetzt gereizt hätte oder auch gelesen hatte. Also wir sind dann auch nur zum Übernachten in Alamogordo gewesen.
Genau, ich auch. Es gibt ein Mural irgendwo an der Wand, wo so der Schriftzug des Ortes irgendwie so bunt angemalt ist. Daran habe ich mich erinnert, wie das so mit vielen Orten irgendwie ja mittlerweile so ist. Aber ansonsten gab es ein bisschen was zu essen und ein Motel.
Ja.
So, ja.
Reicht dann ja auch.
Genau. Der Park zieht so übers Jahr 600.000 Besucher an. Und das ist tatsächlich gar nicht, ist jetzt nicht wirklich viel, aber ist auch nicht wirklich wenig für so einen Park, der so im Abseits liegt. Also es ist tatsächlich so, dass der relativ beliebt ist. Also die Lage und eben auch die Harschheit der Witterung oder des Klimas quasi mit eingerechnet. Weil viele Leute doch tatsächlich daran interessiert sind, das mal zu sehen, weil es doch irgendwie einzigartig ist.
Ja, also ich glaube, dass unsere Kunden den noch gar nicht so gut kennen. Deswegen finde ich die heutige Folge dafür auch ganz interessant, da mal ein bisschen drauf aufmerksam zu machen. Weil viele fahren ja auch gar nicht mehr bis New Mexico. Die hören ja quasi in Arizona auf.
Genau, ja.
Und vergessen halt, dass da noch was kommt.
Ich würde es auch
so empfehlen. Ich finde den mega schön.
Absolut. Ich finde es auch schön. Und ich selber habe jetzt auch nicht, sag mal, in Kalifornien angefangen und bin bis New Mexico gefahren. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Das wäre mir zu weit. Sondern wenn ich dort war in New Mexico, habe ich entweder in Utah oder irgendwie in Phoenix oder so bin ich gestartet. Also einfach weil das oder meinetwegen auch nach Las Vegas oder so, um dann in die Richtung zu kommen. Und ansonsten, das haben wir ja schon mal gesagt über die Orte in New Mexico, die wir besprochen haben, ist definitiv eine Reise wert. Was soll ich sagen? Ist super schön. Würde ich jedem empfehlen, dorthin zu gehen. Ich hatte am Anfang vor meinem ersten Besuch so ein bisschen Bauchgrummeln, sage ich mal, weil ich das Einzige, was ich zuordnen konnte mit dem Gebiet, war Trinity. Also die Entwicklung der Atombombe und die Atombombentests, die dort stattfanden. Hm. Und ich war mir gar nicht so sicher, kann ich denn da jetzt hingehen, ohne dass mir hinterher die Haare ausfallen oder sowas.
Verstehe ich.
Die Halbwertszeit ja nun doch irgendwie deutlich länger ist als einfach mal so 50 Jahre oder sowas.
Ja.
Tatsächlich sind zumindest, wie das überall auf diesem Waffentestgelände ist, weiß ich natürlich nicht, ne? Aber der Nationalpark führt regelmäßig Strahlentests durch, um auch einfach sicher zu gehen, dass der Bereich sicher ist. Und es überschreitet seit Jahrzehnten nicht mehr irgendeinen Grenzwert. Also insofern ist es sicherlich ähnlich wie mit Las Vegas, St. George oder so, kann es bestimmt sein, dass da es mehr ist als jetzt an anderen Orten, wo nicht mal getestet wurde. Aber es liegt eben auch von der Windlage und so her so, dass das nicht alles im Park niedergegangen ist. Insofern ist es sicher von dem, was man weiß.
Ich wollte gerade sagen, in dem Zusammenhang, als ich meine Route damals geplant hatte, da bin ich ja auch über Roswell gestolpert. Sagt dir auch was, ne?
Das sagt mir auch was. Da.
Ja, genau.
Ich da so ein UFO ein, hätte ich was
eben,
gesagt.
Eben, genau. Ja, ja. Das ist ja auch gar nicht so weit entfernt. Ja. Also da kann ich jetzt auch nichts zu sagen, weil ich nicht da gewesen bin. Es hat in meinen Reiseplan jetzt nicht mehr reingepasst. Aber es liegt auf jeden Fall nicht so weit entfernt von dort. Und da gab es ja angeblich Sichtungen von Außerirdischen.
Ja.
Und ich glaube, der ganze Ort lebt davon. Also ansonsten ist der
absolut, sonst ist da wirklich überhaupt nichts. Nee, richtig, ja.
Genau. Soweit ich weiß, findet man da überall irgendwelche Schilder und Aufsteller, Murals wahrscheinlich auch, die eben.
Genau. Ich habe mal so Alien Jerky oder so gesehen, das man kaufen kann und so, ne? Aber,
ja. Schon spannend.
Genau.
Ach, aber ja, es gibt gerade eine aktuelle Schlagzeile vor 6 Stunden.
Oh,
auf dem Roswell Weg nach Roswell stoppt Polizei ein schräges Gefährt.
Ja.
Also von daher.
Es stieg ein grünes Männchen aus. Ne?
Ja, also von daher vielleicht auch noch so ein Ort, den man vielleicht besuchen könnte, wenn man da in der Region unterwegs ist.
Können wir so einen extraterrestrischen Roadtrip machen. Genau. Ja. Und danach, wenn wir dann wieder nach Las Vegas zurück müssen, fahren wir vielleicht noch zu Area 51 in Nevada, um einfach das abzurunden, sag ich mal, so das Ganze. Es. Tatsächlich ist Gott sei Dank, sind die Aliens im White Sands National Park alle sehr freundlich. Man darf sie nur nicht füttern. Nein. Tatsächlich ist das mit den Waffentests und so immer noch so eine Sache. Es gibt ja auch in Kalifornien so ein großes Gebiet, was irgendwie so bei um Lone Pine und so, also Richtung Death Valley hinten liegt. China Lake heißt das, wo eben auch ganz, ganz viel getestet wurde. Und ich bin mir vorher immer nicht so hundertprozentig sicher, also zumindest nicht ohne das mal zu recherchieren, ob das denn jetzt wirklich okay ist, da überall hinzufahren. Aber tatsächlich ist das jetzt in dem National Park Gott sei Dank kein Thema mehr, weil wir nun auch schon seit Urzeiten ja irgendwie nicht mehr in diese Richtung da irgendwie testen und ob sie denn da irgendwas anderes in die Luft jagen oder nicht, ist mir da am Ende des Tages irgendwie Wurst.
So ist es.
Ja. Und das Gelände, wie gesagt, groß genug, 8500 Quadratkilometer. Das ist riesig.
Ja. Kam mir tatsächlich gar nicht so riesig vor, als ich
ist nicht der Park, ne?
Das, nein, aber die ganze Ecke, also das ist mir auch nicht so bewusst gewesen.
Ja. Ja, doch, ist eine Menge und deswegen. Ich finde trotzdem, ist es so, dass das eine Reise wert ist und
auf jeden Fall, ist halt was Besonderes. Also,
absolut.
Wie gesagt, solche weißen Dünen sieht man, glaube ich, sonst nirgends auf der Welt. Ich weiß nicht.
Richtig. Das, also zumindest nicht
in der Größe.
USA. Genau.
Ja, und nicht in der Größe wahrscheinlich. Ja. Ne?
Ich habe das irgendwo mal, das wurde geschätzt, wie viel Menge das ist. Und das ist, also mit 700 Quadratkilometern, das weiß ich, die größte Gipswüste ihrer Art, so der Welt, das stimmt. Und 40% dieser Wüste sind eben geschützt. Das weiß ich. Die Wüste, die Dünen werden bis zu 20 Meter hoch. Und ich glaube, es sind so knappe 4 Milliarden Tonnen, die man geschätzt hat an Gips. Und wenn man weiß, wie leicht dieser Gipsstaub ist, sich dann vorzustellen, wie viel 4 Milliarden Tonnen sind, ist wirklich
Wahnsinn.
Eine das ganze Menge Gips.
Ja.
Ja. Aber ansonsten, ich weiß nicht, kennst du Leute oder Leute, die bei euch buchen, die irgendwo anders übernachten als in Alamogordo?
Nee.
Nee, ne?
Mm-mm.
Also mir wird jetzt auch tatsächlich, ohne dass man noch willens ist, weit zu fahren, nichts anderes mehr einfallen.
Nee, das ist der Ort. The place to be, wenn man dort in den Nationalpark möchte.
Ja.
Man kann den halt auch nicht, finde ich jedenfalls, nicht ohne Übernachtung anständig besuchen. Also, dass man vielleicht noch weiterfahren könnte, aber nee, nein. Also man sollte schon eine Übernachtung in Alamogordo dann einplanen.
Ja, das auf jeden Fall. Also eine Übernachtung, glaube ich, ist Pflicht. Ich müsste jetzt nicht unbedingt 2 Tage hintereinander in den Park gehen, würde ich sagen.
Nee. Wie du schon sagst, dann sieht dann doch eine Düne so ähnlich aus wie die andere.
Genau, richtig, ja. Aber es sind ja, ich sag mal, grundsätzlich in der Region, das geht ja so ein bisschen unter, auch ich sag mal, Las Cruces herum sind doch noch mehr Sachen, die man sich angucken kann. Also man muss da nicht gleich wieder zurückfahren. Ne? Es gibt zum Beispiel das, wie heißt es denn, Organ Mountains und Desert Peaks National Monument. Superschön, direkt südlich quasi von White Sands. Was eher so, das hat so ein bisschen den Charme von einem kleinen, so ein bisschen wie Südtirol, weil da so wie drei Zinnen, so Berge, so ganz bekannt irgendwie rausgucken. Und es sieht dann wieder ganz, ganz anders aus. Also wirklich ganz alpin irgendwie von der Art her. Und auf jeden Fall für mich einer, war das eins der Highlights nach White Sands, diesen krassen Kontrast irgendwie zu sehen, zu diesen normalen Bergen, sage ich mal, die denn da sind, weil es gibt eben auch in New Mexico wirklich viele, viele Berge.
Das stimmt.
Ist und ja das auch, war dann auch meine Route von da weiter Richtung eben Las Cruces runter. Und das war dann für mich das wirkliche Highlight in der Region.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Man ist zwar schon ziemlich nah an der mexikanischen Grenze.
Ja.
Merkt man auch, weil einfach mehr Kontrollen auch unterwegs sind. Also das Absolut. Ist mir sehr aufgefallen, dass wir auch zwischendurch tatsächlich einmal auch unseren Reisepass zeigen mussten.
Ja.
Fand ich irgendwie, ja, ungewöhnlich.
Ja, da ist überall Customs and Border Patrol irgendwie unterwegs. Ja. Das hatte ich tatsächlich aber auch schon mal in Arizona und in Kalifornien, wenn ich so im Süden längs gefahren bin. Ja. Dass die haben dann immer so mobile Kontrollstellen, die sie einrichten, stellen aber so einen großen Sonnenschutz auf und dann werden die Autos gescannt, ob dann nicht jemand irgendwie durchkommt. Und gerade natürlich El Paso als Grenzstadt, was ja, ich würde sagen, in der Nähe ist. Ne? In der Nähe ist ja relativ, aber schon, ne? Ist natürlich irgendwie auch bekannt dafür, dass die Leute aus, wie heißt es, Ciudad Juarez da dann auch gerne mal rüberkommen.
Eben.
Ja. Ja. Also irgendwann müssen wir uns nochmal über den ganzen New Mexico Roadtrip unterhalten, was da alles so zu machen gibt, um dem Staat so ein bisschen auf die Touristenbeine mehr zu helfen, finde ich, weil es ist gerade der Bereich dort geht so ein bisschen unter. Ne?
So
also
ist das
Chaos stimmt. Und alles, was so im Norden ist, haben die Leute schon eher mal gehört und fahren vielleicht mal eher hin. Aber alles, was so Alamogordo, Las Cruces und so ist, die einzigen Leute, die ich vorher schon kannte, denen das was gesagt hat, waren Leute, die irgendwie bei der Luftwaffe oder so waren, die in Hollow Man oder so da an der Air Force Base irgendwie mal waren, die sagen, oh, ganz toll, da musst du mal hinfahren.
Ja.
Was ja auch am Ende da vor der Tür ist.
Tatsächlich. Ich habe auch mal jemanden kennengelernt, der dort stationiert gewesen ist, irgendwelche Übungen machen musste oder
richtig,
so.
Richtig, ja.
Ja, richtig.
Ja. Ja, spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Dann würde ich doch sagen, wir lassen es dabei bewenden, oder?
Ja, denke ich auch.
Sehr gut. Dann bedanken wir uns wie immer bei euch fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.